NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, ich begrüße Sie zum Echo des Tages. Am Mikrofon ist Andreas Sperling. Unsere Themen: Warten auf Sicherheitsgarantien. Russischer Hilfskonvoi steht weiter an der Grenze zur Ukraine. Kampf um Staudamm. Die USA beschießen wieder islamistische Stellungen im Nordirak. Botschaft an Asiens Katholiken. Papst fordert furchtloses Engagement. Und die Asienreise des Papstes ist dann auch Thema unseres Kommentars. Außerdem erinnern wir an den verstorbenen Publizisten Wolfgang Leonhard und ziehen eine deutsche Medaillenbilanz nach der Leichtathletik-EM in der Schweiz. Doch zunächst zur Situation in der Ukraine. Was dort jetzt noch fehlt, sind Sicherheitsgarantien, am besten eine Waffenruhe. Erst dann wollen Mitarbeiter des Roten Kreuzes die Hilfslieferungen aus Russland übernehmen und im Osten der Ukraine, vor allem in Lugansk, verteilen. Und so stehen die fast 300 weißen Lkw weiter auf russischem Gebiet und warten, zum Teil direkt an der Grenze, während im Osten der Ukraine weiter gekämpft wird, während die Menschen in Lugansk weiter ohne Strom und Lebensmittel auskommen müssen und während die Ukraine schon um militärische Unterstützung bei EU und NATO bittet. Bernd Großheim.
16 Lastwagen aus dem russischen Hilfskonvoi sind vorgerollt bis an den Grenzübergang zur Ukraine und werden kontrolliert. Mit einer zügigen Abfertigung wird dennoch nicht gerechnet. Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti zitiert einen Speditionsvertreter mit den Worten: Heute werde der Konvoi die Grenze vermutlich nicht mehr passieren. Der Sprecher des Internationalen Roten Kreuzes, Kuta, fordert weiterhin Sicherheitsgarantien. Es bleibt eine große Herausforderung. Bevor wir uns bewegen, brauchen wir unbedingt Sicherheitsgarantien von allen Konfliktparteien. Wenn wir die haben, können wir planen, in die Ukraine hineinzufahren. Aber es ist nicht klar, wann das sein wird. Dann wäre das Rote Kreuz bereit, den russischen Konvoi aus rund 280 Lkw zu übernehmen, nach Lugansk zu fahren und dort die Hilfsgüter zu verteilen. Dazu müssen die Lastwagen etwa 60 Kilometer von der Grenze durch umkämpftes Gebiet fahren. Vor dem Treffen der Außenminister der Ukraine, Russlands, Frankreichs und Deutschlands, Klimkin, Lavrov, Fabius und Steinmeier heute in Berlin, forderte Klimkin EU und NATO im Deutschlandfunk auf, der Ukraine militärisch zu helfen. Dann wäre es für die ukrainischen Truppen leichter, vor Ort zu agieren.
Aber wir werden auch die Lage in den Griff kriegen. Und es geht nicht um die militärische Offensive am Ende des Tages. Es geht um den Waffenstillstand. Es geht um eine friedliche Lösung. Und das Problem mit den militärischen Aktivitäten ist, dass die Terroristen einfach nie aufhören und nie aufgeben. Sie kommen nicht in Kontakt und in dem Sinne, es ist nicht um einen militärischen Erfolg. Es ist über eine Lösung, eine nachhaltige Lösung, aber dafür müssen alle Seiten bereit sein.
Der frühere ukrainische Präsidentschaftskandidat und Separatist Oleg Zaryov meint, die NATO werde sich nicht trauen, Truppen zu schicken. Das werde nicht gut enden. Die Separatisten hätten jetzt gute Chancen, vorzurücken. Kräfte und Technik sind vorhanden, man muss sich nur neu formieren. Sehr wichtig wäre es, erste Erfolge zu erzielen. Es wird keine Verhandlungen über ein Ende des Krieges geben, solange wir nicht vorgerückt sind. Sobald es die ersten Siege gibt, werden sofort ausländische Diplomaten angelaufen kommen und ukrainische Offizielle. Und sie werden sagen, genug, genug mit der Offensive, lasst uns verhandeln, lasst uns den Krieg stoppen. Die Gefechte werden mit unverminderter Härte weitergeführt. Separatisten schossen nach Angaben aus Kiew über dem Luganskier Gebiet ein Jagdflugzeug vom Typ MiG-29 ab. Der Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können, er sei in Sicherheit.
Der Konflikt in der Ukraine ist in diesen Minuten also auch Thema eines Außenministertreffens am Rande von Berlin. Bernd Großheim hat es gerade gesagt. Dort begrüßt der deutsche Außenminister seine Kollegen aus Frankreich, aus Russland und aus der Ukraine. Das Treffen beginnt in diesen Minuten. Und zu den Zielen der Beratungen aus Berlin, Katrin Brandt.
Ein einfaches Rezept gibt es nicht, um den Konflikt in der Ukraine zu lösen, glaubt Außenminister Frank-Walter Steinmeier und hat deshalb seine Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine heute Abend nach Berlin eingeladen. Derzeit bindet die humanitäre Lage in der Ostukraine viel politische Aufmerksamkeit, sagte Steinmeier vor Beginn des Treffens. Das sei angesichts der aktuellen Notlage vieler Menschen an den Orten der gewaltsamen Auseinandersetzungen verständlich. Darüber dürfe aber die Suche nach politischen Auswegen nicht vernachlässigt werden. Neue politische Impulse würden nun dringend gebraucht, sonst drohe die Gefahr, auf der Stelle zu treten oder gar in eine verschärfte Eskalationsspirale einzutreten. Mit den Kollegen Laurent Fabius, Sergei Lavrov und Pavlo Klimkin will der deutsche Minister heute ausloten, wie ein Fahrplan zu einer nachhaltigen Waffenruhe und ein Rahmen für effektive Grenzkontrollen geschaffen werden könnten.
In diesen Minuten spricht der Bundesaußenminister also über die Ukraine-Krise. Gestern war er noch in Sachen Irak-Konflikt unterwegs, ist gerade von einem Kurzbesuch in den Nordirak und nach Bagdad zurückgekehrt. Steinmeier sprach von einer bedrückenden Situation angesichts der notleidenden Menschen, der Gewalt durch islamistische Milizen und angesichts der vielen Flüchtlinge, die Haus und Hof verlassen müssen. Auch in der vergangenen Nacht haben die USA wieder Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat beschossen. Und jetzt geht es vor allem darum, einen belagerten Staudamm bei Mosul zurückzuerobern. Zur aktuellen Situation Martin Zagatta.
Von amerikanischen Kampfjets unterstützt ist es den kurdischen Peschmerga-Truppen gelungen, einige Dörfer in der Nähe des Mosul-Staudamms ganz im Norden des Irak zurückzuerobern. Die Peschmerga sind dabei schon bis an das Ostufer des Stausees vorgedrungen, berichtet ein Reporter des kurdischen Senders Ruda. Die Peschmerga haben zahlreiche Islamisten getötet, so der Reporter. Jetzt kämen sie aufgrund von Sprengfallen aber nur noch langsam voran. Den Staudamm am Tigris, den größten des Landes, hat die Terrororganisation Islamischer Staat vor knapp 2 Wochen erobert. Damit hat sie die Kontrolle über die Strom- und Wasserversorgung in der ganzen Region. Und die Angst ist groß, dass die Scharia-Kämpfer den Damm sprengen könnten. Das würde es den Hilfsorganisationen der UNO noch weiter erschweren, Hunderttausende von Flüchtlingen in der Region zu versorgen. Würde der Staudamm gesprengt, hätte aber auch die von den Dschihadisten beherrschte Stadt Mosul unter den Folgen zu leiden. Der Vormarsch der Gotteskrieger ist auch noch keineswegs gestoppt. Bei einem Überfall auf das Dorf Kotschok im Norden des Landes sollen sie mindestens 80 Menschen ermordet haben. Gräueltaten der Islamisten werden derweil auch aus dem benachbarten Syrien gemeldet. Ihre Milizen sollen dort innerhalb weniger Tage rund 700 Mitglieder eines Stammes umgebracht haben, als sogenannte Ungläubige hingerichtet. Die vom Westen bisher nur zurückhaltend unterstützte Oppositionsgruppe der syrischen Nationalkoalition hat die internationale Gemeinschaft jetzt aufgerufen, auch ihr schnellstens zu Hilfe zu kommen, am besten ebenfalls mit Luftangriffen auf die Islamisten. Ich fordere die UNO und alle Länder auf, vor allem die USA, mit der Situation in Syrien genauso umzugehen wie in den Kurdengebieten, so Hadi al-Bahra, der Vorsitzende der syrischen Nationalkoalition. Der Feind ist im Irak und in Syrien derselbe und da darf es nicht zweierlei Maß geben. Der vom Westen favorisierten Opposition und ihren Kampfverbänden der Freien Syrischen Armee hat US-Präsident Barack Obama jetzt zwar $500 Millionen an Unterstützung in Aussicht gestellt, nach Meinung von Experten reicht diese Art der Hilfe aber kaum aus, gegen gleich 2 Gegner zu bestehen, gegen die Islamisten und gegen die Truppen von Präsident Assad.
Soweit der Bericht von Martin Zagatta um 18 Uhr um 38. Die Reise des Papstes nach Südkorea ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Seit 25 Jahren war kein Papst mehr dort zu Besuch. Und jetzt kommt er in ein Land, in dem die katholische Kirche einen ungeahnten Zulauf erlebt. Der Papst hatte dann auch eine ganz gezielte Botschaft an die Katholiken Asiens im Gepäck, vor allem an die Jugendlichen. Sie sollten ihren Glauben gegen alle Widerstände offen leben. Benjamin Großkopf hat beim Asiatischen Jugendtag verfolgt, wie die Menschen den Papst feiern.
Papst Franziskus und die asiatische Jugend. Diese Verbindung funktioniert einfach. Abschlussmesse des Asiatischen Jugendtages. Franziskus nimmt nur ein kurzes Bad in der durch Dauerregen durchnässten Menge. Wirkt ernsthafter, weniger gelöst als in den vergangenen Tagen hier. Seine Botschaft an die Jugend ist klar. Ihr, die jungen Menschen aus mehr als 20 Ländern Asiens, ihr müsst dafür sorgen, dass der Glaube, dass der Katholizismus weiter verbreitet wird.
Als junge Menschen nicht nur in Asien, sondern auch als Söhne und Töchter von diesem großen Kontinent habt ihr ein Recht und eine Pflicht, voll am Leben eurer Gesellschaften teilzunehmen. Habt keine Angst, die Weisheit des Glaubens in alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens einzubringen.
Ein deutlicher Auftrag, verbunden mit der Mahnung, die Vielfalt des Kontinents dabei zu beachten und einen der Grundsätze dieses Papstes ebenfalls nicht zu vergessen, nämlich eine Kirche der Armen für die Armen zu sein.
To one another, draw ever closer to God.
Bleibt einander nahe, geht immer näher auf Gott zu und verwendet diese Jahre, um gemeinsam mit euren Bischöfen und Priestern eine heiligere, missionarischere und demütige Kirche aufzubauen. Eine Kirche, die Gott liebt und anbetet, indem sie sich bemüht, den Armen, den Einsamen, den Kranken und den an den Rand Gedrängten zu dienen.
Mit dieser klaren Missionsbotschaft macht Franziskus noch einmal deutlich, was er sich von diesem Besuch in Südkorea verspricht. Eine Breitenwirkung in Asien, wo nur eine absolute Minderheit der etwa 4 Milliarden Menschen christlich bzw. katholisch glaubt. Heute früh hatte Franziskus das erste Mal mehr oder weniger direkt China angesprochen, wo die Zahl der Katholiken zwar steigt, sie aber mit Repressionen und Verfolgung rechnen müssen. Die Kirche habe die Pflicht zur Offenheit gegenüber allen, so der Papst, auch gegenüber den asiatischen Staaten, zu denen der Vatikan bislang keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Dazu gehört seit 1951 China. An seinem vorletzten Tag in Südkorea gibt sich der Papst entschieden in der Sache, ist aber auch weiter bedacht auf ein freundliches Wort für jeden, auf kleine Gesten, die seine Popularität, seine Bekanntheit auch bei Nicht-Katholiken weiter steigern können. Dazu passt die Top-Meldung des koreanischen Fernsehens heute. Ohne öffentliche Ankündigung hatte Franziskus heute früh einen Vater getauft, der beim Untergang der Fähre Sewol seine Tochter verloren hatte. Unter den 300 Toten dieser Katastrophe waren viele Kinder.
Ich habe den Papst inständig darum gebeten, für diese Kinder zu beten und sie niemals zu vergessen.
Und auch wenn der Papst wohl wenig zur Aufklärung des Unglücks beitragen kann, was sich die Angehörigen eigentlich wünschen, es sind diese Gesten, sagen sie, die diesen Papst so besonders machen. Der neue Taufname des traurigen Vaters lautet übrigens Franziskus.
Der Papst in Südkorea. Morgen beendet er die Reise. Unser Korrespondent Jürgen Hanefeld hat das Besuchsprogramm und die Botschaft des Papstes genau verfolgt. Hier ist sein Kommentar.
Daumen hoch. Die optimistische Geste läuft 10.000-fach durch Seoul. Ein lächelnder Kopf und der nach oben gereckte Daumen sind auf T-Shirts gedruckt, mit denen Franziskus-Fans ihre Begeisterung für den Papst bekennen. Sie sind das inoffizielle Signet dieser Reise nach Südkorea. Und das ist nicht nur Propaganda. Wo immer der Führer von mehr als 1 Milliarde Katholiken auftritt, strahlt er Wärme und Verbindlichkeit aus. Ein freundlicher alter Herr, den man gern an seiner Kaffeetafel begrüßt. Würde. Nicht wispernder Professor wie sein Vorgänger, nicht über allen Wassern schwebend, sondern ein Papst zum Anfassen, ausgerüstet mit dem Charme und Witz eines Dorfpfarrers, Don Camillo. Es scheint ihm sogar ein himmlisches Vergnügen zu bereiten, das Korsett seines Terminkalenders zu sprengen und den Vorgaben der Sicherheitsbeamten immer wieder ein Schnippchen zu schlagen, um unvermutet Kinder zu küssen, Erwachsene zu umarmen, Zettel, die man ihm reicht, umstandslos in seine Hosentasche zu stecken. Kein Witz. Aber auch keine Show. Der Mann ist authentisch. Seine Freundlichkeit ist ernst gemeint. Doch daraus zu schließen, Franziskus sei auch in der Sache umgänglich, wäre ein Fehler. Wo immer er in diesen Tagen auftrat, erwies er sich als Verfechter der klassischen katholischen Dogmen und Widersprüche. Unmissverständlich geißelte er Abtreibungen als Verbrechen und Selbstmorde als Kultur des Todes. Könnte der Begriff Kultur des Todes nicht auch auf die Vergötterung von katholischen Märtyrern zutreffen, die der Papst hier gerade selig gesprochen hat? Den asiatischen Bischöfen schrieb er ins Stammbuch, sie müssten selber felsenfest im Glauben sein, bevor sie mit offenem Visier auf andere zugehen könnten. Franziskus lächelt zwar, ist aber kein Mann des Kompromisses. Er will alle Welt umarmen, aber ohne den eigenen Standort zu verlassen. Er fordert seine Anhänger auf, zu missionieren, also den katholischen Glauben zu verbreiten, auch in Asien, wo ganz andere religiöse Traditionen herrschen. Nein, natürlich nicht mit Feuer und Schwert. Franziskus' Waffe ist wirksamer. Es ist seine geradezu überwältigende Freundlichkeit. Hier in Asien wird er damit Erfolge feiern. Bei durchschnittlich nur 3% Christen gibt es reichlich Luft nach oben. Gerade in Ländern wie China oder Vietnam, wo viele Menschen nach spiritueller Nahrung hungern, kann ein lächelnder Katholizismus noch viele Millionen Anhänger finden. Doch ändert das freundliche Antlitz nichts an den stockkonservativen Maximen einer Kirche, die Frauen als Menschen zweiter Klasse behandelt und Homosexualität für Teufelszeug hält. In vielen asiatischen Gesellschaften spielen solche Themen noch keine überragende Rolle. Da geht es um ganz grundsätzliche Fragen wie Gerechtigkeit und Demokratie. Doch wenn sich die Kirche auf diesen Feldern als moderne Kraft der Aufklärung erweist, dann wird sie sich früher oder später auch selbst modernisieren müssen. In diesem Sinne Daumen hoch.
Jürgen Hannefeld kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Jetzt hat auch Kenia Konsequenzen aus immer neuen Ebola-Fällen in Afrika gezogen. Die kenianische Regierung schließt die Grenzen für alle Menschen aus Staaten, in denen Ebola besonders stark verbreitet ist. Und bislang ist nicht absehbar, dass es gelingen könnte, den Ausbruch der gefährlichen Krankheit einzudämmen. Ganz im Gegenteil. In Liberia sind Ebola-Patienten aus einem Krankenhaus geflohen. Jens Borchers über Ebola, das in Westafrika außer Kontrolle zu geraten scheint.
West Point ist ein dicht bevölkertes Armenviertel in Monrovia, der Hauptstadt von Liberia. Dort soll ein Ebola-Toter gefunden worden sein, mitten in dieser Ansammlung von Wellblechhütten, deren hygienische Zustände sowieso als katastrophal beschrieben werden. Als der Leichnam weggebracht wird, kündigt die Stadtverwaltung an, sie wolle West Point insgesamt isolieren, um die Ausbreitung von Ebola zu verhindern. So berichten es jedenfalls lokale Medien in Monrovia. Gestern Abend dann versammelten sich wohl hunderte Menschen vor einem Schulgebäude, das als Isolierstation für Ebola-Kranke und Ebola-Verdachtsfälle genutzt wird in West Point. Und kurz darauf stürmten vorwiegend junge Männer mit Knüppeln bewaffnet die Station und legten sie in Trümmer. Die Kranken sind alle geflohen, sagt eine Sozialarbeiterin, die den Angriff gesehen hat, der Nachrichtenagentur AFP. Sie könnten nun weitere Menschen anstecken, das fürchten die Behörden. Liberia, Sierra Leone und Guinea, das sind die drei westafrikanischen Länder, die vom Ebola-Virus buchstäblich überrollt worden sind. Das vierte, Nigeria, meldet bisher 12 bestätigte Ebola-Infektionen und 189 Menschen, die derzeit unter Beobachtung stehen. Aber die Lage in Nigerias Wirtschaftsmetropole Lagos zeigt dennoch schon jetzt dramatische Züge. Ärzte und Krankenhauspersonal haben Kliniken verlassen, in denen Ebola-Patienten isoliert worden waren. Sie haben Angst, sich anzustecken. Eine Krankenschwester floh in Lagos aus der Quarantäne und reiste dann in die 500 Kilometer östlich gelegene Stadt Enugu. Und jetzt ist sie dort selbst unter Quarantäne, gemeinsam mit 5 anderen Menschen, die mit ihr Kontakt hatten. Gleichzeitig meldet Nigerias Gesundheitsminister aber auch, man habe jetzt 800 Freiwillige geschult. Die sollen auf 57 Distrikte des riesigen Landes verteilt werden und dort für die Kontrolle, für die Vorsorge und für die Sensibilisierung der Bevölkerung in Sachen Ebola sorgen. Fakt ist, die Angst vor Ebola grassiert in Westafrika massiv. In Liberia sind bisher 413 Ebola-Tote registriert worden, darunter etliche Ärzte und Helfer. Lindis Hurum arbeitet in Liberia für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Ärzte ohne Grenzen hat 2 Zentren eingerichtet, in denen die Ebola-Patienten von Liberia behandelt werden könnten. Eines davon hat 120 Betten, aber Hurum sagt, unglücklicherweise reichen beide Zentren nicht aus, um alle Patienten isolieren und behandeln zu können. Zurzeit ist der Ebola-Ausbruch komplett außer Kontrolle und wir brauchen neue Strategien. Die sind allerdings angesichts völlig überlasteter Gesundheitssysteme und angesichts steigender Infektions- und Todeszahlen in den betroffenen Ländern bisher nicht in Sicht.
Die Ebola-Epidemie in Westafrika breitet sich immer weiter aus. Und in Spanien gibt es indes einen neuen Ebola-Verdachtsfall. Nachdem am Dienstag ein spanischer Priester nach der Rückkehr aus Liberia an Ebola gestorben war, besteht nun bei einem Nigerianer in Alicante Ebola-Verdacht. Daniel Sulzmann.
In Spanien gibt es einen weiteren Ebola-Verdachtsfall. Ein Nigerianer wurde am Samstag in einer Klinik in der spanischen Hafenstadt Alicante mit Symptomen behandelt und dort in eine Quarantänestation eingewiesen. Wie die spanischen Gesundheitsbehörden mitteilten, ist der Mann gerade erst in seinem Heimatland Nigeria gewesen und hatte in Alicante eine Klinik wegen hohen Fiebers aufgesucht. Von dort ist er wegen des Verdachts einer Ebola-Erkrankung in eine Spezialklinik überwiesen worden. Sein Zustand ist nach den letzten Meldungen stabil. In der Klinik wurde der Mann Tests unterzogen. Jetzt warten die Ärzte in Alicante auf die Ergebnisse. Erst am Dienstag war ein 75-jähriger katholischer Priester in Madrid als erster Europäer an Ebola verstorben. Der Mann hatte sich in Westafrika bei der Krankenpflege in einer Klinik der liberianischen Hauptstadt Monrovia angesteckt. Er war dann auf ausdrücklichen Wunsch seines Ordens und vieler Spanier in sein Heimatland ausgeflogen worden.
Sie hören das Echo des Tages 7:10. Im Spionagedeutsch heißt es Beifang, wenn Geheimdienste im Rahmen einer Abhöraktion auch Telefonate von Menschen mithören, auf die sie es gar nicht abgesehen haben. So gestehen bei Telefonaten des amerikanischen Außenministers Kerry und seiner Vorgängerin Clinton, die dem BND in die Hände gefallen waren. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten das aufgedeckt und hatten auch berichtet, der BND spähe auch ein befreundetes NATO-Land aus. Nach Spiegelinformationen handelt es sich dabei um die Türkei. Und dort ist man gar nicht erfreut darüber, wie Reinhard Baumgarten berichtet.
Berichte über Spionage durch den BND müssten ernst genommen werden, sagte Mehmet Ali Şahin. Der stellvertretende Vorsitzende der regierenden AKP erklärte in einem Fernsehinterview, die türkische Regierung und das Außenministerium würden die nötigen Schritte einleiten, um die Vorwürfe gründlich zu untersuchen. Gleichzeitig unterstrich der AKP-Politiker, der zuerst im Nachrichtenmagazin Der Spiegel erschienene Bericht sei mit Vorsicht zu genießen, da der Spiegel gegenüber der Türkei eine wenig vorteilhafte Position einnehme. Laut Spiegel wird die Türkei im Auftragsprofil der Bundesregierung aus dem Jahr 2009 als offizielles Aufklärungsziel geführt. Zuständig für die Auslandsaufklärung ist der Bundesnachrichtendienst. Die Bundesregierung hat bislang keine offizielle Stellung zu dem Spiegelartikel bezogen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe aber, Regierungskreise hätten bestätigt, dass der NATO-Partner Türkei vom Bundesnachrichtendienst ausgespäht werde. Namen und Quellen nennt das Blatt indessen nicht.
Es gab eine Zeit, da war der Publizist Wolfgang Leonhardt aus keiner politischen Gesprächssendung im Fernsehen wegzudenken, in der es um die Sowjetunion, die DDR oder den Kalten Krieg ging. Leonhardt galt als ausgewiesener Kenner des Sowjetsystems und sein Buch »Die Revolution entlässt ihre Kinder« hat ihn weltberühmt gemacht. Jetzt ist Wolfgang Leonhardt im Alter von 93 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Thomas Koch.
Die Entscheidung seines Lebens musste er bereits als 14-Jähriger treffen. Manchester oder Moskau. Seine Mutter, aus politischen Gründen 1935 aus Deutschland auf der Flucht, stellte ihn vor die Wahl, Ost oder West. Und Wolfgang Leonhardt, damals schon vom Kommunismus fasziniert, entschied sich ohne Zögern.
Die Sowjetunion hieß bei uns Paradies der Werktätigen. Und das erste Land, wo die Arbeiter die Macht haben. Und ein Land, dessen Sozialismus aufbaut. Ja, da dachte ich, natürlich muss man nach Moskau.
Geboren wurde Wolfgang Leonhardt in Wien 1921. Seine Mutter, eine glühende Spartakistin, war eine gute Freundin von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Als Leonhardt mit seiner Mutter nach Moskau übersiedelte, wurde er sowjetischer Kaderschüler. Ein Klassenkamerad war der spätere Chef des DDR-Geheimdienstes Markus Wolf. Leonhards Mutter aber, die überzeugte Kommunistin, gehörte schon bald zu den Opfern der großen ideologischen Säuberungen und musste in ein Arbeitslager. Leonhard blieb als 15-Jähriger allein in Moskau zurück und sollte seine Mutter erst nach dem Krieg wiedersehen.
Viele meiner Freunde wurden verhaftet, meiner Bekannten wurden verhaftet. In der Kalibnitz-Schule in Moskau, wo ja die Lehrer emigrierte deutsche Kommunisten waren, wurde ein Lehrer nach dem anderen verhaftet. Das war das entsetzlichste Erlebnis meiner Jugend.
1945. Leonhard kehrt nach Berlin zurück. Er soll beim Aufbau der kommunalen Verwaltung mithelfen und erlebt den Anfang der DDR unter Führung von Walter Ulbricht hautnah. In den folgenden Jahren kam es zum Bruch Leonhards mit dem Kommunismus stalinistischer Prägung. 1949 floh er nach Jugoslawien, dann weiter nach Westdeutschland und ließ sich schließlich im Eifelörtchen Manderscheid nieder. 1955 schrieb er seinen Klassiker »Die Revolution« entlässt ihre Kinder. Eine desillusionierende Innenansicht des Sowjetsystems.
Der Erfolg des Buches lag darin, dass ich keine Pauschalverurteilung machte, sondern ich zeigte die Widersprüche und schilderte, warum es trotzdem so viele Menschen gab, die dafür waren.
Bald erhielt Leonhard einen Ruf der Universität Oxford als Dozent für Geschichte. Später ging er als Professor nach Yale in die USA. 1987 begleitete Leonhard den damaligen Bundespräsidenten Weizsäcker auf seiner Reise nach Moskau. Ein Wendepunkt in Leonhards Leben, das Russland unter Putin. Seit dem Jahr 2000 war er nicht mehr als Russland-Experte tätig.
Ich war in der Sowjetunion und dann in Russland unter Jelzin Wahlbeobachter. Und dann mit Putin. Ich komme hin und treffe Journalisten, Schriftsteller, Kollegen, Historiker. Und jetzt haben sie Angst. Das konnte ich einfach menschlich nicht ertragen, in Russland zu sein und Menschen zu erleben, die Angst haben.
Der verstorbene Publizist Wolfgang Leonhard. Thomas Koch erinnerte an ihn und an sein abwechslungsreiches Leben. Das Echo des Tages jetzt mit dem Sport. Und da geht es bei Tabea Kunze gleich um Medaillen für die deutschen Leichtathleten zum Abschluss der Europameisterschaften. Zuerst gucken wir aber mal zur ersten Runde im Fußball-DFB-Pokal.
Und da fangen wir mit der bisher größten Überraschung des Tages an. Fortuna Düsseldorf ist raus. Der Zweitligist verlor gegen den Regionalliga-Club Würzburger Kickers mit 2:3 nach Verlängerung. Keine Überraschung gab es beim Duell Preußen Münster gegen den Titelverteidiger FC Bayern. Die Münchner ließen beim Drittligisten überhaupt kein Sensationspotenzial aufkommen und siegten mit 4:1. Mehr war einfach nicht drin. Da ist Münsters Verteidiger Fabian Hergesell ganz ehrlich.
Natürlich denkt man dann nach einem 3-4-0, denkt man dann schon, ja, welche Lücke soll ich jetzt noch zumachen? Ne? Aber ja, es hat einfach riesig Spaß gemacht, das Spiel zu spielen, und von daher war es ein super Erlebnis.
Ein super Erlebnis war der Pokalauftakt für die Bremer mal wieder nicht. Werder musste beim bayerischen Regionalligisten Illertissen in die Verlängerung, setzte sich da am Ende mit 3:2 durch. Und damit haben die Bremer zumindest das dritte Erstrundenaus in Folge diesmal verhindert. Sportchef Thomas Aichin.
Und deshalb ist es momentan erstmal die Erleichterung, dass wir jetzt mal eine Runde weiter sind. Sehr, sehr groß. Wir müssen natürlich einiges bei uns noch verbessern, was heute alles noch nicht gestimmt hat. Aber das ist eben so. Die Pokalrunde hat ihre Tücken, die anderen sind schon ein bisschen im Rhythmus, wir noch nicht. Und deshalb ist momentan die Erleichterung einfach groß und das überwiegt momentan alles andere.
Nah dran an einer Überraschung war der niedersächsische Regionalligist Rheden. Das Team von Trainer Andreas Petersen verlor erst im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Aalen.
Also Aalen hatte praktisch richtige Probleme mit uns. Und über 120 Minuten war auch kein großer Unterschied zu sehen. Aber hatte Aalen vielleicht mehr Ballbesitz, das stimmt. Aber klare Torschancen, das Tor war ja nicht geschenkt von uns. Ich habe ein bisschen Pipi in Augen, mir tut die Mannschaft leid. Aber ich glaube, sie hat Werbung für Rhen weiter betrieben.
Auch Drittligist Holstein Kiel verpasste den Sprung in die nächste Runde nur knapp. Verlor gegen 1860 München mit 1:2. Besser machte es Bielefeld. Die Arminia besiegte als Drittligist Zweitligavertreter Sandhausen mit 4:1. Weiter sind heute außerdem schon Hoffenheim, Freiburg, Karlsruhe und Aue. Seit 6:30 spielt Paderborn gegen Leipzig und der FC Augsburg ist zu Gast in Magdeburg. Es steht jeweils noch 0:0. Um 8:30 gibt es dann noch die Partie VfL Wolfsburg in Darmstadt. Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich gab es heute zum Abschluss 3 Medaillen für das deutsche Team. 2-mal Gold und 1-mal Silber. Einzelheiten jetzt von Jens Gideon.
Doppelgold zum Abschluss sehr durchwachsener Europameisterschaften. Der überraschendste Titel am Schlusstag war der von Antje Möldner-Schmidt im 3000 Meter Hindernislauf. Das erste Gold des Tages hatte erwartungsgemäß Christina Schwanitz im Kugelstoßen gewonnen. Auch eine Silbermedaille war noch dabei. Die Sprintstaffel der Männer holte sich Rang 2 hinter Großbritannien. Ansonsten sind auch am letzten Tag wieder viele Medaillenträume geplatzt. Weitsprung-Mitfavorit Christian Reif wurde nur Achter. Die Speerwurf-Männer landeten auf den Plätzen 9 und 12 und die beiden 400-Meter-Staffeln mussten sich jeweils mit Platz 6 begnügen. Insgesamt hat die deutsche Mannschaft 8 Medaillen gewonnen. 4-mal Gold, 1-mal Silber und 3-mal Bronze.
Auch für die deutschen Schwimmer gab es heute Grund zu jubeln. Bei den Europameisterschaften in Berlin hat die Freiwasserschwimmerin Angela Maurer Bronze über 25 Kilometer gewonnen. Es war die 6. Medaille für das deutsche Freiwasserteam bei dieser EM. Ab morgen geht es dann mit den Beckenschwimmern weiter. Und zum Schluss nochmal der kurze Blick zum Fußball-DFB-Pokal. Da ist Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn in Leipzig gerade mit 1:0 in Führung gegangen.
Danke, Tabea Kunze aus der Sportredaktion. Und damit ist die Sonntagsausgabe des Echo des Tages zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen gemütlichen Ausklang des Wochenendes. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.